Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Einsteigen bitte.
Nach Neuendorfplatz. Zurückbleiben.
Mit einem Druck auf die Kommandotaste im U-Bahn-Zug auf dem Bahnhof Rathaus Schöneberg setzte sich gestern Nachmittag der Bundesminister für Forschung und Technologie, Andreas von Bülow, mit der Rechnerzentrale in Verbindung und gab Anweisung, den vollautomatischen U-Bahn-Verkehr zwischen Innsbrucker Platz und dem 3,6 Kilometer entfernten Bahnhof Nollendorfplatz in Betrieb zu nehmen.
1981 wurde in Berlin auf der U-Bahn-Linie U4 testweise ein automatischer Fahrbetrieb eingerichtet. RIAS-Reporter Helmut Fleischer interviewte für die Sendung Rundschau am Morgen am 6. Mai 1981 den Chef der Berliner U-Bahn, Erich Kratzky.
Ja, nun könnte es ja passieren, dass beispielsweise innerhalb der Rush-Hour sehr viele Leute beim Einsteigen sind und auch einige noch in letzter Sekunde die Tür aufreißen und hinein wollen. Sieht das der Computer oder in welcher Form wird das überwacht?
Sämtliche Abfertigungsvorgänge werden nach wie vor durch Augenschein, durch entsprechende Bedienstete überwacht. Und zwar in wesentlich konzentrierterer Form als bisher.
In einer Zentrale?
In einer Zentrale, sodass nach unmittelbar hintereinander der Mitarbeiter Züge beobachtet bei ihrer Abfertigung. Dazwischen wird er gewisse Pausen einlegen müssen, damit er auch in seiner Konzentration nicht beeinträchtigt wird.
4 Jahre fuhr die U4 im Versuchsbetrieb von 1985 bis 1993 dann vollautomatisch im Fahrgastbetrieb. Sie war mit der Aufschrift automatischer Zug versehen, wurde jedoch von Fahrern begleitet zur Beobachtung und, wie es offiziell hieß, zur Beruhigung der Passagiere. Aktuell sind in 15 europäischen Städten auf diversen Strecken fahrerlose U-Bahn unterwegs. In Deutschland kann man seit 2008 bzw. 2010 mit der Nürnberger U-Bahn autonom fahren auf den Linien U2 und U3. Beim Thema fahrerloses Fahren hat die Schiene nach Ansicht von Fachleuten mehr als 30 Jahre praktische Erfahrung und Vorsprung gegenüber dem Straßenverkehr. Und den wollen die Bahnunternehmen nutzen, um Personen- und Güterzüge demnächst ohne Lokführer fahren zu lassen, bevor die Autoindustrie fahrerlose Pkw und Lkw auf die Straße bringt. Einsteigen bitte, heißt es heute bei Wissenschaft im Brennpunkt. Wir sprechen über die Chancen des autonomen Verkehrs auf der Schiene. Und im Studio ist Albrecht Morast vom Verkehrswissenschaftlichen Institut der RWTH in Aachen. Herr Morast, in Deutschland gibt es eine autonom fahrende U-Bahn. In Deutschland sind die Experimente auch schon 20 Jahre alt. Warum hat sich diese Fahr- und Verkehrsform in Deutschland nicht weiter verbreitet?
Prinzipiell so nicht richtig mit dem autonomen Fahren. Also ich glaube, man sollte da im ersten Schritt den Begriff autonomes Fahren definieren. In der Fachwelt wird häufig autonomes Fahren mit dem fahrerlosen bzw. dem automatischen Fahren verwechselt. Also autonomes Fahren bedeutet wirklich, dass sich kein Personal an Bord findet und die Fahrzeuge dann über Sensortechnik und auch durch Informationen über den Fahrweg teilweise durch die künstliche Intelligenz selbst entscheiden, wie sie fahren. Das ist dann gerade für den Straßenverkehr besonders gut, aber im Eisenbahnverkehr haben wir natürlich die Spurführung, also ein Zug ist schienengebunden und durch die Spurführung haben dann gerade durch den geringen Haftreibungskoeffizienten die Züge lange Bremswege. Also wir haben einen Zug, wenn der zu 160 km/h fährt, einen Bremsweg von 1000 Meter und da ist es natürlich schwierig, den Zug autonom das ganze Wissen auf das Fahrzeug zu setzen, sondern wir brauchen da bei dem Zug auch noch die Infrastruktur, die Information liefert.
Was ist das Ziel eigentlich des Schienenverkehrs, wenn wir auf die Eisenbahn blicken? Wie sollen die Züge fahren? In welcher Form? Ferngesteuert, automatisch, automatisiert oder autonom?
Da sollte man meines Erachtens schauen, wo befinden wir uns? Befinden wir uns, so wie gerade im Beitrag gehört, bei der U-Bahn, also in einem Metrosystem? Befinden wir uns im Regionalverkehr, wo dann die Züge eher alle 30 bis 120 Minuten in einem Takt fahren oder im Fern- oder im Güterverkehr? Da gibt es von den Systemen an sich schon große Unterschiede. Auf jeden Fall im Regionalverkehr, da bietet es sich an, Richtung autonomes Fahren zu gehen, weil dort die Attraktivität des Schienenverkehrs eher gering ist. Aber natürlich bei der U-Bahn ist es besonders gut, dort fahrerlos bzw. dann automatisch zu fahren. Und man darf nicht vergessen, bei der Eisenbahn gibt es schon seit 20, 30 Jahren, also seit mehreren Jahrzehnten, bereits schon automatische Systeme, die dann den Fahrer unterstützen oder teilweise auch gänzlich ersetzen können.
Aber warum hat sich das dann technisch nicht so verbreitet? Sowohl im U-Bahn-Bereich, eine U-Bahn in Deutschland, als auch im Schienenverkehr oberirdisch?
Man darf bei der Bahn nicht vergessen, dass sowohl die Fahrzeuge als auch die Infrastruktur eine Langlebigkeit hat. Heißt, die Infrastruktur, die heute betrieben ist, ist teilweise mehrere Jahrzehnte, 50, 60, 70 oder noch mehr Jahre alt. Und da ist natürlich nicht möglich, von heute auf morgen eine neue Infrastruktur zu bauen. Aber auch die Züge, die darauf verkehren, sind teilweise 10, 20, 30 oder noch mehr Jahre alt. Und da kann man nicht einfach sagen, von heute auf morgen bauen wir gänzlich ein neues Netz auf. Bei der U-Bahn, wenn dort ein neues Netz aufgebaut wird, da sind wir jetzt an sich schon beim Stand der Technik, hier automatisiert zu fahren, also ohne Fahrer.
Die Frage eigentlich, das Stichwort, was wir benutzen, heißt immer autonomes Fahren, sowohl auf der Schiene als auch vor allem jetzt im Straßenverkehr, Pkw oder Lkw. Ist es wirklich sinnvoll oder erstrebenswert, bei der Eisenbahn autonom zu fahren, oder reicht es aus, wenn man sagt, man fährt automatisch?
Meines Erachtens ist da das vollautomatische Fahren oder eher das automatisierte Fahren ist der richtige Begriff hierfür zielführend, weil es natürlich ganz wichtig auch mit der Akzeptanz der Fahrgäste, fahren sie noch mit, wenn da total autonom gefahren wird? Was ist, wenn die Technik mal nicht mehr so funktioniert, wie man es sich vorstellt? Deshalb hier ganz klar das automatisierte Fahren ist hier ein Vorteil für die Technik. Ich denke, das ist auch der Weg dahingehend. Ich habe schon angesprochen, es gibt schon Systeme. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel nennen, wenn Sie jetzt mit dem Zug von Köln nach Frankfurt fahren, über die sogenannte Schnellfahrstrecke mit Geschwindigkeiten von 300 Stundenkilometer. Da sagt dann auch die Eisenbahnbetriebsordnung, die EBO, dass die Züge unter anderem auch geführt werden müssen, womit dann der Triebfahrzeugführer oder der Zug bereits unterstützt wird.
Ich will noch mal zurückblicken auf Berlin. Dort will man 2025 auf der U5 und der U8 einen neuerlichen Anlauf versuchen. Und während in Deutschland in Sachen autonomes Fahren, man könnte es vielleicht sagen, gekleckert statt geklotzt wird, da ist man in anderen Ländern viel, viel weiter. Und Andreas Stummer, der hat einmal Australiens erste autonome U-Bahn besucht, die seit Mai 2019 in Betrieb ist.
Unterwegs in einem von Sydneys Silberpfeilen. Ein Zug mit 6 aluminiumfarbenen Wagen, schwarz getönter, abgeflachter Nase und Panoramafenstern. Gut 100 Stundenkilometer schnell und ohne Schaffner. Bisher gab es weder eine Straßen- noch S-Bahn in die früher dünn besiedelten Vororte im Nordwesten von Sydney. Jetzt aber, nach einem Bauboom, fährt dorthin die modernste Bahnlinie der Welt. Please stand back from the closing doors. Selbst öffnende und schließende Bahnsteig- und Zugtüren, fahrerlose Züge mit Platz für 1100 Passagiere und statt Begleitpersonal 38 Kameras an Bord. Sydney Metro ist vollautomatisch und rein computergesteuert. Ein Hightech-Transportsystem für umgerechnet 4,5 Milliarden Euro. Nach 13 Haltestellen entlang einer 36 Kilometer langen Strecke durch Tunnel und über Hochbrücken ist Endstation. Nur 37 Minuten Fahrzeit von der City bis nach Tallawong. Dort liegt die mit Stacheldraht umzäunte Zentrale der Bahnlinie. Und im fensterlosen Erdgeschoss des Hauptgebäudes, hinter einer Sicherheitsschleuse mit Gesichtserkennungstechnik, das Nervenzentrum der Sydney Metro.
So we're currently in the Operations Control Center for Sydney Metro Northwest Line.
Corey Roten ist der Betriebsleiter im Kontrollzentrum. Dank 1000 Kameras entlang der Strecke und an den Haltestellen kann er auf plakatgroßen Flachbildschirmen ablesen, wo jeder Zug gerade ist oder wie viele Fahrgäste an den Bahnsteigen warten. 7 Kollegen beobachten per Monitor, ob der Computer Mängel oder Probleme meldet. Der Chefkontrolleur mobilisiert im Ernstfall Reparatur- oder Bergungsteams bis hin zu Ersatzbussen. Das Sydney-Metro-System ist darauf programmiert, völlig autonom zu sein. Es schlägt selbst Alarm und regelt ohne Zutun von Corey Rotens Team den Zugverkehr.
As the train progresses down the track, the train runs over transponders or if you like barcodes.
Der Zug bewegt sich über Transponder, die wie eine Art Barcode dem Zentralcomputer seinen exakten Aufenthaltsort mitteilen, wie schwer der Zug ist und wie stark er für den nächsten Halt bremsen muss. Der Zug stoppt genau an einem vorausbestimmten Punkt am Bahnsteig und meldet das dem Computer. Erst wenn die Rückmeldung kommt, du bist an der richtigen Stelle, erst dann öffnen sich in Millisekunden die Sicherheitstür an der Plattform und die Zugtür. Steht der Tagesfahrplan, bekommen die benötigten Züge morgens einen kodierten Weckruf. Danach fahren sie ihr Betriebssystem hoch und bringen sich selbst pünktlich zum Dienst an die Strecke. Beschleunigen und Bremsen, die Signale, die Fahrplan-Displays, die Beleuchtung oder die Liftanlagen an den Bahnhöfen. Das gesamte System wird vom riesigen Zentralcomputer aus gesteuert. Der Rechner und ein identischer Backup-Computer operieren offline. Aus Sicherheitsgründen. Wir treffen die größtmöglichen Vorsichtsmaßnahmen, was Cybersicherheit betrifft, garantiert Nigel Holness, der Geschäftsführer der Sydney Metro. Wir müssen mit dem Risiko sich immer weiter entwickelnder Technologien Schritt halten. Damit Hacker keine Chance haben, testen wir ständig die Robustheit unseres Computersystems nach modernsten Standards. Zu Stoßzeiten wird im 4-Minuten-Takt in beide Richtungen gefahren. Seit der Eröffnung Ende Mai haben gut 5,5 Millionen Fahrgäste die Sydney Metro genutzt, mehr als doppelt so viele wie erwartet. Trotz Anlaufschwierigkeiten, als wegen softwarebedingter Kommunikationsmängel zwischen Zentralcomputer und Strecke einige Züge Haltestellen ausließen, zu spät stoppten oder die vollautomatischen Türen minutenlang nicht öffneten.
I feel pretty safe. I've enjoyed every trip and I've done several dozen now, so yeah, it's been pretty good.
Ich fühle mich sicher, meint ein Fahrgast. Ich habe die Metro schon dutzende Male genommen und hatte jedes Mal eine gute, schnelle Fahrt. Ich hätte lieber einen Schaffner, gesteht eine Frau, aber der Zug ist fabelhaft. Ich werde wieder damit fahren.
I myself prefer a driver, but it was fabulous. I'd travel again.
Bei diesem autonomen Verkehr der U-Bahn, dem automatisierten Verkehr auf der Schiene, dann gibt es ja auch noch die S-Bahn. In Hamburg soll beispielsweise bis 2021 ein 23 Kilometer langer Abschnitt der S-Bahn-Linie 21 autonom fahren. Wie unterscheiden sich diese Systeme? Also eine U-Bahn, die ist in sich geschlossen, eine S-Bahn könnte man sich auch vorstellen, aber dann, wenn es zur Schiene geht, in den fernen Personenverkehr, das sind doch dann eigentlich relativ offene Systeme und eher vergleichbar mit dem Straßenverkehr und autonom fahrenden Autos.
Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Gerade im Fernverkehr oder bei der Eisenbahn, der sogenannten Vollbahn, hat man viele Schnittstellen mit dem Straßenverkehr. Beispielsweise an Bahnübergängen. Dort kann natürlich mal sein, dass ein PKW zum Stehen gekommen ist oder auch ein LKW natürlich. Oder auch mit den Reisenden, anderen Personen, die über die Gleise laufen können. Bei der U-Bahn haben sie ein abgeschottetes System. Dort können externe Einflüsse eigentlich nur an den Bahnsteigen erfolgen. Und dort beispielsweise mit den Bahnsteigtüren haben sie keine Möglichkeiten, auf das Gleis zu kommen. Großer weiterer Unterschied ist auch, das Streckennetz bei einer U-Bahn ist eher überschaubar. Die DB Netz AG, der größte deutsche Infrastrukturbetreiber, der hat ein Streckennetz von etwa 33.000 Kilometer. Da können sie auch nicht einfach von heute auf morgen das ganze System ändern. Weiterer Unterschied bei der U-Bahn, sie fahren dort normalerweise mit derselben Zugart. Also sie fahren wirklich nur mit U-Bahn-Zügen. Während sie bei der Eisenbahn schnelle Züge haben, sie haben langsamere, sie haben schwere Güterzüge, sodass sie da eher inhomogen unterwegs sind.
Aber wenn ich mir vorstelle, ein Lokführer, der guckt, wie viele Meter voraus und sieht, ob sich Personen im Gleisbett, wie es so schön heißt, befinden, ist da die Technik, die am und im Gleis verbaut ist, nicht eigentlich im Vorteil, was das Erkennen von Gefahren und Notsituationen anbelangt?
Teilweise ja, natürlich, wenn ein Zug im Tunnel unterwegs ist. Man kennt das selbst, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Die Augen brauchen einen gewissen Moment, um mal die Sichtverhältnisse anzupassen. Die Technik, würde ich aber sagen, kann auch so weit nach vorne schauen. Nur wir haben natürlich bei der Eisenbahn die langen Bremswege. Und da ist der Mensch aber dennoch sehr gut. Natürlich, wenn die Technik von außen an der Infrastruktur vorhanden wäre, dann würden sich da andere Möglichkeiten ergeben, auch bei der Vollbahn der Eisenbahn. Aber dann müsste das ganze System abgeschottet sein.
Wo liegen denn technisch die Herausforderungen, um die Eisenbahn im Personenverkehr beispielsweise automatisiert fahren zu lassen?
Ziel ist an sich, Richtung Funk auch zu gehen. Leider sind die Funkausstattungen auf der Strecke nicht immer gegeben. In der Stadt gibt es da keine Probleme, aber auf dem Land, im ländlichen Raum, muss man schauen, wie ein Funk realisiert werden kann. Ist natürlich mit Kosten und so weiter verbunden. Auch das ist ein Prozess, der längere Zeit benötigt. Ich würde sagen, gerade der Funk ist ein großes Problem doch.
Und woran liegt es, dass man keine intelligenten Weichen hat, dass die Signaltechnik veraltet ist? Es gibt ja sozusagen die Bestrebung der Digitalisierung der ganzen Signaltechnik auch in Deutschland europaweit zu vereinheitlichen. Also was muss alles passieren, damit ein automatisierter Zug von Köln nach Berlin fahren kann und das dann auch noch erfolgreich macht?
Wie bereits gesagt, das lange Streckennetz musste gänzlich überarbeitet werden. wir müssten eine sichere Signalisierung bzw. eine Leit- und Sicherungstechnik einbauen, die es zwar auch schon gibt, aber das ist meines Erachtens nicht möglich, in kurzer Zeit umzubauen.
Aber es gibt ein Projekt, Next Generation Train, also Waggons, die sich von allein zu einem Zug zusammenstellen, automatisiert be- und entladen. Das ist jetzt der Güterverkehrsbereich. Also man schaut doch schon, dass man da automatisiert unterwegs ist auf der Schiene.
Gerade im Güterverkehr bieten sich große Vorteile. Es dauert sehr lange, bis ein Zug vom Start zum Zielbahnhof kommt. Es gibt da zwar auch unterschiedliche Transportformen, aber wenn man sich den sogenannten Einzelwagenverkehr anschaut, haben Sie vollkommen recht, ist es sehr, sehr zeitmühsam, den Transport durchzuführen. Es fallen Rangierarbeiten an, die Züge müssen gekoppelt werden. Da gibt es jetzt allerdings auch schon Kupplungen, die sowas automatisiert durchführen können.
Sie haben eben die Schwierigkeiten angesprochen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man den automatisierten Verkehr auf der Schiene realisieren will? Wie unterscheidet der sich vom Personenverkehr und vom Güterverkehr? Also ist Güterverkehr was ganz anderes als im Personenverkehr und dann nochmal was ganz anderes als Personenverkehr im Nahbereich und im Fernverkehr?
Der Güterverkehr unterscheidet sich auf jeden Fall vom Personenverkehr. Dort fallen normalerweise zwar ähnliche Prozesse an, aber die Technik gerade bei den Wagen ist noch nicht fortgeschritten. Die DB Cargo hat etwa 85.000 Güterwagen. Die sind teilweise sehr unterschiedlich. Man hat offene Wagen, man hat geschlossene Wagen. Die Prozesse zum Rangieren dauern sehr lange. Da bietet sich auf jeden Fall großes Potenzial, eine Automatisierung durchzuführen. Das ist richtig.
Und wo steckt man diese Intelligenz rein für diesen automatisierten Verkehr? In die Strecke oder muss man ihn in die Wagen, in die Waggons, in die Lokomotiven stecken?
Im Güterverkehr bietet sich es vor allem an, in die Wagen die Intelligenz zu stecken. Die sind eingeschätzt sehr einfach aufgebaut. Man kann sich vorstellen wie ein Autoanhänger, der kann auch nur wenige Sachen machen. Der kann seine Güter transportieren, hat aber sonst keine weiteren Informationen. Bei den Güterwagen bietet es Potenzial an, durch irgendwelche Dynamos so etwas in der Art Strom zu erzeugen, diese dann mit einer Cloud zu verbinden und dann die ganzen wichtigen Informationen an eine Leitzentrale zu übertragen, beispielsweise den Standort, welche Güter transportiert werden oder auch was es angeht mit Problemen in Standhaltung, wenn da Probleme auftreten bei den Fahrzeugen.
Bietet sich für die Umsetzung dieser ganzen Vision so eine Art Baukastensystem an, in das ich greife und sage, das sind die Komponenten für den Güterverkehr, da setze ich die und die Teile noch rauf und dann bin ich im Personenverkehr und dann setze ich noch das dazu und dann bin ich im Hochgeschwindigkeitsverkehr.
Ich denke, da müssen wir schon noch weiterhin unterscheiden, ob wir im Güter- oder im Personenverkehr sind. Natürlich, Sie sprechen so Komponenten an. Da sehe ich die Möglichkeit im Personenverkehr, dass man das individualisieren kann. Heute gibt es an sich die erste und zweite Klasse im Personenverkehr. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, ob wir uns im Nah- oder Fernverkehr befinden. Aber es gehen natürlich auch Ideen zu sagen, wenn wir so modulhaft aufbauen, Konferenzen oder Ähnliches auf der Schiene durchzuführen, weil da neue Möglichkeiten durch den modularen Aufbau gegeben sind.
Was sind Konferenzen auf der Schiene? Ich kenne nur Videokonferenzen.
Dass man sagt, man hat jetzt einen Arbeitsplatz auch mal auf der Schiene, wenn wir uns eh automatisiert bewegen, dann kann man dort, es gibt Überlegungen bei der Bahn, solche zukünftigen Züge zu erstellen, wirklich vom Fitnessstudio, vom Arbeitsplatz während der Fahrt, dass man das individuell nach den Wünschen der Kunden umsetzt.
Ich wäre schon froh, wenn ich WLAN sozusagen während meiner Zugfahrt von Köln nach Berlin habe. Die Frage eigentlich, was erwartet man für Effekte von dieser automatisierten Fahrweise? Eine Verkürzung der Taktzeiten, mehr Sicherheit, Energieeinsparung, weniger Lokführer. Wo liegt für die Bahn eigentlich die Motivation, einen automatisierten Verkehr anzubieten?
Ein großes Problem ist tatsächlich der Mangel an Triebfahrzeugführern. Es wird immer schwieriger, hochqualifiziertes Personal zu finden. Da bietet es natürlich, wenn man fahrerlos fährt, auf den Triebfahrzeugführer zu verzichten. Ich würde sagen, das Thema Sicherheit spielt eher eine untergeordnete Rolle, denn die Eisenbahn ist ein sehr sicherer Verkehrsträger und dann die Leistungsfähigkeit kann unter Umständen auch gesteigert werden. Da kommt es allerdings auch wieder auf das Betriebskonzept drauf an, auf was für eine Strecke man sich befindet, sollte aber auch im Hinblick auf die Zukunft betrachtet werden.
Wenn man von der Schiene spricht, dann darf man die Straßenbahn nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Auf der Fachmesse für Schienenfahrzeuge InnoTrans vor einem Jahr erregte eine 12 Jahre alte Straßenbahn internationales Aufsehen. Der Hersteller Siemens hatte die Niederflur-Tram der Verkehrsbetriebe Potsdam zur ersten autonom fahrenden Straßenbahn der Welt umgerüstet und begann auf Potsdams Schienen ein umfangreiches Schulungsprogramm. Und Wolfgang Nölke ist ein Jahr nach der Premiere noch einmal mit der Straßenbahn für uns gefahren.
Die zu ihrer Teststrecke über rostige Weichen rumpelnde Bahn unterscheidet sich von normalen Potsdamer Straßenbahnen durch eine Reihe kleiner Kameras am oberen Rand der Frontscheibe. Die erkennen Signale und Hindernisse. Hinter dunklen Plastikabdeckungen verborgene Radarsensoren senden Mikrowellen in die gleiche Richtung. Reflektierende Radarstrahlen erlauben nicht nur die Geschwindigkeit der Bahn zu berechnen, sie helfen zum Beispiel auch Gegenstände und Menschen von Schatten oder Nebel zu unterscheiden. Zusätzlich strahlen seitlich der Frontscheibe vier sogenannte LIDAR-Sensoren schwaches Laserlicht in die Umgebung. Dessen Reflexion ergänzt Kamera- und Radarbilder zu einem Gesamtbild, das auf dem Laptop von Daniel Höpfner aussieht wie das Video eines Nachtflugs über flimmernden, bunt beleuchteten Städten und Dörfern. In der Bildmitte ruht ein langer, dunkelblauer Balken.
Der blaue Balken signalisiert den überwachten Bereich auf der Strecke. Aktuell fahren wir mit 50 km/h, das heißt, die Voraussicht beträgt rund 90 Meter, was dem praktischen Bremsweg des Fahrzeugs entspricht. Also das heißt, den maximalen Bremsweg überwachen wir jetzt momentan optisch.
Daniel Höpfner leitet bei Siemens Mobility das Projekt Autonomes Fahren von Straßenbahnen. Seine Straßenbahn wird kurz vor der ersten Haltestelle langsamer. Gleichzeitig schrumpft der blaue Balken und die Seiten des Bildschirms füllen sich mit immer mehr bunten, flimmernden Punkten.
Wir gucken jetzt rechts in diesen Kreuzungsbereich rein und erreichen dann die erste Haltestelle, die Turmstraße in diesem Fall, in der wir eben auch die Stationen jetzt deutlich nach rechts weiter aufgefächert haben, um dort mögliche Passanten zu erkennen, die möglicherweise zu dicht am Fahrweg stehen, um sie dann entweder zu warnen oder die Tram eben rechtzeitig zum Stillstand zu bringen.
Der blaue Balken wird jetzt immer kürzer. Links und rechts bewegen sich die farbigen Pixel synchron mit den an der Haltestelle wartenden Menschen und den Fahrzeugen links und rechts auf der Straße. Noch darf aber niemand einsteigen und mitfahren.
Das System lernt nicht selbstständig. Alle möglichen Situationen, die in dieser Haltestelle auftreten können, müssen wir dem Fahrzeug beibringen, durch Nachstellen von Situationen.
Für die Höpfner extra Probanden engagiert hat, die wie Pantomimen der Bahn diese Situationen so lange vorspielen, bis die Bahn gelernt hat, darauf ebenso flexibel zu reagieren wie Fahrzeugführer und Führerinnen aus Fleisch und Blut. Für die ist jede Haltestelle anders. Ähnlich lernt auch die Straßenbahn Kilometer für Kilometer ihre Strecke, die mit 12 Kilometer inzwischen doppelt so lang ist wie bei den ersten Testfahrten vor einem Jahr.
Was wir unserem Fahrzeug beibringen müssen, und das ist der nächste Entwicklungsschritt, ist quasi die prädiktive Objektüberwachung. Sprich, wir lernen aus den Verhaltensmustern der Probanden, wie sich das Fahrzeug zu verhalten hat. Haben wir Blickkontakt mit dieser Person? Bewegt sich die Person weiter auf die Straßenbahn zu oder bewegt sie sich vom Gleisbett weg? Das sind so Verhaltensmuster, die die Tram lernen muss und die dann wieder in die Algorithmen eingearbeitet werden müssen, um dann die entsprechenden Fahrbremsbefehle zu erteilen.
Weiter steht auf dem Lehrplan für die aktuell erste autonom fahrende Tram im Potsdamer fließenden Verkehr mitzuschwimmen, Fahrzeuge und Zweiräder von Hindernissen zu unterscheiden und auf Feuerwehrrettungswagen und Polizeifahrzeuge zu reagieren. Dafür fehle noch ein Standard. Auch das Verhalten bei Regen und Schneefall konnte noch nicht getestet werden. Stattdessen lernen kluge und verspielte Krähen im Lauf der Zeit, eine selbstfahrende Tram zu stoppen. Einfach mutig sitzen bleiben auf den Schienen.
Albrecht Morast hier im Studio von der RWTH Aachen. Ist denn die Sensortechnik für autonomes Fahren, wie sie für den Straßenverkehr entwickelt wird, eigentlich auch für den Schienenverkehr geeignet? Also beispielsweise für so eine Straßenbahn?
Für so eine Straßenbahn auf jeden Fall. Man hat es gerade in dem Beitrag gehört, mit 50 Stundenkilometer. Da kann man auf jeden Fall noch auf Sicht fahren, was ja im Straßenverkehr üblich ist. Bei der Eisenbahn normalerweise nicht, da fahren wir im Raumabstand. Die Voraussetzungen für eine Straßenbahn sind auch teilweise andere. Natürlich ist auch sie spurgebunden, aber die Fahrzeuge fahren nach einer anderen Verordnung, der sogenannten BO-STRAP, der Verordnung für Straßenbahnen. Dort wird auch geschrieben, dass die Fahrzeuge beispielsweise mit anderen Bremsen auszustatten sind, damit sie mit dem Straßenverkehr auch mitrollen können.
Aber ich stelle mir immer noch eine Straßenbahn vollautomatisch in der Stadt unterwegs viel komplizierter vor als einen Güterzug auf der Schiene, wo, gut, okay, die Schranken sind, unbeschrankte Bahnübergänge, aber doch nicht so viele Einflussmöglichkeiten wie in der Stadt.
Das ist richtig. Natürlich können dort gerade vor der Straßenbahn die Menschen über den Fahrweg der Straßenbahn laufen. Aber da ist, denke ich, die Technik mittlerweile doch schon so weit ausgereift, dass das umsetzbar ist. Und es steht dort in der sogenannten BeoStrap, dass die Fahrzeuge ohne Fahrzeugführer fahren dürfen, was bei der EBO nicht der Fall ist.
Wir reden alle über das autonome Fahren auf der Straße, Pkw, Lkw. Ist es eigentlich eine berechtigte Frage, ob der Autoverkehr eigentlich beim Thema autonomes Fahren der Schiene, auch wenn sie automatisiert fährt, die Kunden oder auf jeden Fall die Güter abjagt? Also stehen die da in direkter Konkurrenz zueinander?
Natürlich stehen die Verkehrsträger immer in einer direkten Konkurrenz, aber ich sehe es eher als eine Art Ergänzung, dass man sagt, die Autos, die autonom dann wirklich fahren können, weil die Straße ist dafür vorteilhaft dafür, das autonome Fahren, die können dann die Menschen darüber befördern. Aber man sollte auch nicht vergessen, in einer Innenstadt, wenn wir wirklich jetzt mit den autonomen Autos fahren, ob damit die ganzen Probleme gemeistert werden, weil der Verkehr oder die Autos, die sind ja weiterhin vorhanden, egal ob sie vom Menschen gefahren werden oder dann von der Technik.
Die Eisenbahn oder die Verkehrsträger auf der Schiene waren sozusagen Pioniere beim automatisierten, autonomen Fahren. Welche Vorteile, welche besseren Lösungen muss der Schienenverkehr entwickeln, damit er diesen Vorteil gegenüber der Straße beibehält?
Ich würde sagen, die aktuellen Vorteile einfach auszubauen, dass man sagt, die Eisenbahn ist Umweltvorreiter und solche Aspekte gilt es auch weiterhin in der Zukunft als Vorteile zu nutzen.
Das heißt also, nicht die Schiene kann von der Straße beim Thema autonomes Fahren lernen, sondern die Straße dann eher bei der Schiene, oder müssen beide ihre eigenen Lektionen lernen?
Natürlich beide ihre eigenen Lektionen, weil es Unterschiede gibt, aber die Eisenbahn ist seit 20 oder 30 Jahren schon so fortschrittlich unterwegs, dass an sich die Straße auf jeden Fall einiges von der Eisenbahn lernen kann.
Es gibt diverse Versuche 2022, 2023 mit Prototypen von Personen- und Güterzügen, beispielsweise vom französischen Betreiber SNCF. Wann denken Sie, wird der erste automatisierte Güterzug oder auch Personenzug in Deutschland unterwegs sein?
Na, wie schon erwähnt, automatisiert fahren wir auch schon heute, weil der Fahrer unterstützt wird. Theoretisch können wir in manchen Situationen auf ihn verzichten, aber er ist weiterhin vorne im Board, weil er dort gewisse Tätigkeiten durchzuführen hat.
Und wann ist es dann autonom soweit?
Ob es jemals direkt autonom bei der Eisenbahn umgesetzt wird, das ist eine Frage. Ich glaube, die kann man heute noch nicht beantworten.
Einsteigen bitte, hieß es bei Wissenschaft im Brennpunkt. Wir haben gesprochen über die Chancen des autonomen Verkehrs auf der Schiene mit Albrecht Morast vom Verkehrswissenschaftlichen Institut der RWTH in Aachen. Die Reportagen stammten von Andreas Stummer aus Sydney und Wolfgang Nölke aus Potsdam. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.